Herzlich willkommen zu Ladies First, dem Kunstvermittlungspodcast zur gleichnamigen Ausstellung der Neuen Galerie Graz. Gemeinsam mit Frauen aus unterschiedlichen Sparten sprechen wir über verdrängte und vergessene steirische Künstlerinnen der Jahre 1850 bis 1950. Ausgangspunkt bilden dabei individuell ausgewählte Werke der Ausstellung, die aus persönlicher Sicht reflektiert werden und Fragen nach einem männlich geprägten Kunstsystem sowie gesellschaftlichen Rahmenbedingungen damals und heute aufwerfen.
Hallo, mein Name ist Monika Holzer-Kernbichler. Ich bin Kunsthistorikerin und Kunstvermittlerin hier an der Neuen Galerie Graz und spreche heute mit Jutta Steininger, Kunsthistorikerin und Lehrbeauftragte am Universitätszentrum für Frauen- und Geschlechterstudien an der Universität in Klagenfurt. Ich freue mich, dass Sie sich für uns Zeit nehmen.
Sehr gerne.
Wir beginnen mit einem von Ihnen ausgewählten Kunstwerk und eine von Ihnen favorisierte Künstlerin der Ausstellung. Es geht um die Schreitende Variation von Vivienne Oviett von 1968. Vielleicht wollen wir es zu Beginn ein bisschen beschreiben damit.
Gerne. Also man sieht Figuren, menschliche Figuren, das ist ganz eindeutig. Auffällig ist, dass sie trotz ihrer Erkennbarkeit irgendwie ineinander überzugehen scheinen. Also sie wirken ineinander verschlungen und verquickt. Ich habe dieses Bild besonders gerne. Ich besitze nämlich eine Grafik von ihr, die sehr ähnlich ist, ja, aber nur in Schwarz-Weiß. Und sie zeigt menschliche Körper, alte und junge und in allen Größen und Stärken und eröffnet dabei vor allem auch Assoziationen, die nicht angenehm sind. Denn wohl in der Geschichte sind Menschen so zusammengewürfelt, unabhängig von Geschlecht, Erscheinung, Alter. Ja, wir denken da an die Vergangenheit im Zweiten Weltkrieg und an das, was den Menschen in den Gaskammern zugestoßen ist. Also ich denke, Vivienne Oviett hat das ja nie selber ausgesprochen, vielleicht ist es auch zu spekulativ. Allein sie kann die Assoziationen nicht verhindern, die sie mit solchen Bildern erweckt. Also ich würde sagen, die Freiheit haben wir, uns so zu entscheiden, wie wir etwas sehen wollen. Ich meine, dass sie ja vor allem bekannt ist durch ihre sehr unabhängige Art und Weise, Figuren zu gestalten. Und was mich am meisten erstaunt an ihrer Biografie ist, sie hat sich ja immer auf Fernand Léger bezogen. Sie selber hat ihn eigentlich nie Léger genannt, sondern immer Léger. Ganz interessant. Und wenn man aber ihre Figurationen anschaut, die ähneln in keiner Weise den Mensch-Maschine-Figurationen, die Léger uns vorführt. Ja? Die sind immer sehr kompakt und stabil und da ist es fast so eine Art Biomechanik dahinter. Das kann man bei Viviette eindeutig nicht sehen. Also sie hat sich von ihrem Lehrer, würde ich sagen, entschieden emanzipiert.
Die Biografie der Künstlerin ist eine außergewöhnliche, weil sie sehr viel unterwegs war. Sie war auch in Amerika. Sie ist dann zurückgekommen, 1962 nach Graz, und dieses Bild ist 1968 in Graz entstanden. 1968 ist in so einer Geschichtsrückschau ein ganz wichtiges Jahr, gerade was auch die Frauenbewegungen betrifft. Sie haben die Künstlerin auch gekannt. Wissen Sie, wie sie in der Zeit agiert hat?
Das kann ich Ihnen leider gar nicht sagen. Ich habe sie vielleicht 2-3 Jahre vor ihrem Tod kennengelernt. Sie war immer noch bestimmt, sehr agil. Sie hat genau gewusst, was für sie gut ist. Ja. Aber zu diesen Unruhen in der Gesellschaft, zur Frauenbewegung, habe ich sie nie gehört. Also ich kann mich an keine Äußerung von ihr erinnern in dem Zusammenhang. Sie war aber immer sehr bestimmt in ihrem Anspruch an die Moderne. Ja? Und dass das für Graz, für die Steiermark, für Österreich sehr, sehr wichtig wäre. Ja? Darauf zu beharren, dass diese Tendenzen nicht unterdrückt werden. Ja?
Ist das vielleicht auch ein Grund, warum Sie sich ausgerechnet für Sie entschieden haben in der Fülle der Werke, in der Ausstellung? Oder was war das Spezielle, was Sie so spannend finden an dieser Künstlerin?
Ich finde spannend, dass sie schon in sehr jungen Jahren offenbar in die USA gegangen ist, mehrmals hin und her gependelt ist. Ich habe einen Eintrag im Internet gefunden, Artfiles, Modern Art Museum. Und diese biografischen Angaben lesen sich dort etwas anders als in unseren hiesigen, die wir hier haben. Das mag aber auch daran liegen, dass sehr viele, die über Vivien Auviet geschrieben haben, persönlich mit ihr bekannt waren und sozusagen den Mythos, den sie selbst um sich errichtet hat, auch unterstützt haben. Also sie hat nie ihr Alter zugegeben. Sie hat meines Wissens nie erwähnt, dass sie 1945 Amerikanerin wurde. Also das waren so kleine Geheimnisse ihres Lebens, die sie gepflegt hat. Und ich denke, die Schreiber ihrer biografischen Angaben und Informationen haben sich auch entsprechend zurückgehalten im Herausfinden von Ungereimtheiten oder von etwas, das man noch nicht weiß.
Das Bild zeigt ein Sujet, das in dieser Ausstellung relativ selten ist, der nackte weibliche Körper. Hier ist eine schreitende Variation, Sie haben es vorhin angesprochen, es ist eine Verdichtung von Körpern. Es sind vorwiegend weibliche Körper, die in ihrer Silhouette ohne Individualität im Gesicht dargestellt sind. Wie würden Sie als Geschlechterforscherin dieses Bild einordnen diesbezüglich?
Ja, also im Rahmen der Kunst jetzt, viele Frauen haben sich eigentlich hervorgetan durch sehr, sehr individuelle und einfühlsame Porträts. Und das Porträt jetzt als Genre, würde ich sagen, ist auch dazu da, zu individualisieren. Der Körper, der menschliche, nackte Körper, diente eher dazu, etwas zu verallgemeinern. Ja, also da geht es um Existenzielles, da geht es darum, wie Wesenhaftigkeit vermittelt werden soll. Das alles ist im Porträt so nicht darzustellen. Ja, also der nackte Körper hat schon eine wichtige Funktion zur Darstellung des Wesenhaften. Nun hat sich aber gezeigt im Laufe der Kunstgeschichte, auf welche Weise Frauen dargestellt wurden und wie männliche Körper dargestellt werden. Ja? Die männlichen haben immer etwas Heroisches, Kämpferisches, Mutiges, Starkes und die weiblichen sind halt immer sozusagen das Blickobjekt. Immer die Folie auch für das Begehren, das damit ausgedrückt wird, verführerisch, gefährlich auch, der Vamp, vielleicht auch als Büßerin wie die heilige Magdalena. Also das waren so Anlassfiguren, auch Eigenschaften darzustellen, die dann als typisch weiblich auch durch die Kunstgeschichte durch reflektiert worden sind von männlichen Künstlern. Es gibt Frauen in der Kunst. Ich denke nur zum Beispiel an Artemisia Gentileschi, die eine sehr unangenehme persönliche Erfahrung gemacht hat, weil sie vergewaltigt worden ist. Man versuchte dann in der Kunstgeschichtsschreibung sogar von Frauen dieser Erfahrung in ihren Bildern auch zu entdecken. Darüber kann man diskutieren, ja. Es geht da um psychoanalytische Kategorien, die an das Kunstwerk und an die formale Erscheinung angelegt werden. Jetzt ist aber das Formale eines und der Kontext ist etwas anderes. Und da denke ich, wenn wir Kunstgeschichtsschreibung betrachten, ist es wichtig zu differenzieren, ja, was ist jetzt Kontext? Das heißt, das ist sozusagen etwas von außen Auferlegtes, aber wann ist der Kontext eben nicht von außen auferlegt, sondern eigentlich konstitutiv für etwas, das mit Identität und Identifizierung zu tun hat. Das sind ja Prozesse. Ja? Also ich denke, dass es gerade der Anstrengungen der Frauenbewegung bedurfte und der Feministinnen in der Kunst, diese Verhältnisse der Objektivierung von Weiblichkeit und weiblichen Körpern einmal in den Blick zu rücken und auch zu untersuchen und diese Ergebnisse auch energisch zu vertreten, um damit der landläufigen Abwertung von Frauen in der Kunstgeschichte entgegenzutreten. Ja, also sie sind ja nicht nur Objekte des Blicks, des Begehrens, der Verführung und so weiter. Sie sind Subjekte, die eigenständig handeln können. Ja, wenn wir von den sozialen Rollen sprechen, die Frauen einnehmen, dann kommen wir oft drauf, dass es sehr schwer ist, sich diesen auferlegten sozialen Rollen zu entziehen. Das ist das, was Genderforschung offenlegt. Wenn aber jetzt Künstlerinnen sagen, sie seien Feministinnen, dann heißt es, sie haben eine Entscheidung getroffen, sich auf ganz spezifische Fragen einzulassen. Es gibt ein überaus berühmtes Zitat von Simone de Beauvoir, die sagt, man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es. Ja? Das ist also, die soziale Rolle ist da und der entkommt man nicht. Es gibt die Institutionen, das Elternhaus, die Lebensplanung, man heiratet, kriegt Kinder, man nimmt Berufe an, die nur Frauen ergreifen. Also das ist sozusagen die Last, die die soziale Rolle auferlegt. Sich von dem zu befreien, ist, das wäre feministisch. In dem Sinne war Viviane Auviette schon eine Feministin. Sie ist sozusagen aus Graz abgehaut in sehr jungen Jahren. Ja? Also sie hat eine Entscheidung getroffen, die sehr souverän war für diese Zeit. Ja? Und ganz ungewöhnlich. Also für das bewundere ich sie sehr, dass sie das geschafft hat.
Ich finde diesen Aspekt extrem spannend, also diese sozialen Rollenzuschreibungen, dass wie die Erwartungen sind, dass ein Mädchen, eine Frau sich entwickeln soll, was sie werden darf, kann, wie sie sich in Gesellschaft einzufügen hätte. Oder eben das dann auch nicht tut, in Klammer. Das ist gerade für die Künstlerinnen ein sehr, sehr spannendes Thema, weil wir ja sehen, und das ist ja auch ein Anliegen dieser Ausstellung, sozusagen die an den Rand gedrängten Biografien, diese brüchigen Biografien, Künstlerinnen, die sehr produktiv waren und in Vergessenheit geraten sind, die dann durch unterschiedliche biografische Ereignisse weniger tätig sein konnten künstlerisch, dass man denen endlich wieder Raum gibt und sie sichtbar macht. Es gibt so diesen schönen Begriff der, oder weniger schönen Begriff der Depotleichen, die reaktiviert wurden für diese Ausstellung, Werke, die man nach der Restaurierung ganz neu gesehen hat wieder. Also diese Ausstellung versucht genau auch diese Zuschreibungen neu zu machen oder einfach auch festzustellen in bestimmten Belangen. Spannend ist ja auch der Zeitraum der Ausstellung von 1850 bis 1950. Mit Viviane Auviette sind wir ja am Ende dieses Zeitraumes eigentlich von der Zeitspanne her. Aber die Fragestellungen, die Sie jetzt formuliert haben, kommen scheinbar in Wellen ja immer wieder. Also wir sehen um 1850 beginnt.
Genau, dann, ich würde sagen, auch mit der Entwicklung der Sozialdemokratie wurde die Frauenfrage auch in unseren Breiten relevant. Ja? Also ausgegangen ist es von England eigentlich, aber es gab dann ja auch Frauenkongresse und so weiter. Man darf auch nicht vergessen, dass zu Anfang des Jahrhunderts es ja schon eine Reihe von Frauenausstellungen gegeben hat. Ja? Also es war nicht so, dass es gar nichts gab. Ja? Was weniger geglückt war, war eigentlich die Rezeption. Ja, es war diese doch gelegentlich sogar verachtungsvolle Art, mit der die Werke der Frauen beurteilt worden sind. Und auch das ist mittlerweile erforscht und untersucht und man kann da sehr wohl seine Rückschlüsse ziehen, dass sozusagen in der Entwicklung des 19. Jahrhunderts die Frau ja immer mehr Objekt der Wissenschaft geworden ist. Also vor allem in der Medizin wurden alle Stadien des weiblichen Lebensalters wurden medizinalisiert, sage ich, also wurden pathologisiert, fast als Krankheiten dargestellt. Ja? Und dazu erschien ja auch eine ganze Reihe von Literatur bis zu diesem unsäglichen Werk von einem Herrn Möbius über den physiologischen Schwachsinn des Weibes zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Also das sind schon Tendenzen und Strömungen, die sich in alle Lebensbereiche niederschlagen, in das Denken. Ja, auch in das öffentliche Denken, und auch die Kunsthistoriker und Kunstkritiker und Kunstjournalisten waren davor nicht gefeit. Ich meine, ein so messerscharf denkender und scharf formulierender Publizist wie Karl Kraus war zutiefst misogyn, also zutiefst frauenfeindlich. Und das waren Publikationen, die zumindest die intellektuell Interessierten und Gebildeten gelesen haben.
Die Beobachtung ist eine sehr intensive, auch wenn man an Freud denkt, zum Beispiel an Otto Weininger, also da passiert Ungeheuerliches an Schriften, die die Frauen eben objektisieren und diskreditieren und gleichzeitig aber, und vielleicht ist das auch die Begründung, warum die Männer gar so scharf schießen in diese Richtung, tritt natürlich eine Emanzipation immer mehr an die Öffentlichkeit, Frauenbewegungen, die vielleicht auch unangenehm werden, die Frauen die Rechte einfordern, also das allgemeine Wahlrecht 1918 in Österreich ist ja dann ein Punkt, wo ein Erfolg
sehr früh in Europa, ja, im Vergleich mit anderen Ländern.
Ein Erfolg, der erreicht wird, trotz dieser ganzen misogynen Schriften. Also man muss sich dann vielleicht vorstellen, welche Kräfte da aufeinander geprallt sind vor dem Ersten Weltkrieg, um nachzuvollziehen, was durch die Zäsur des Ersten Weltkrieges dann alles passiert ist, auch an ersten Gleichstellungsversuchen oder Gleichstellungsschritten.
Ja, wobei ja gerade die Kriegszeit selber, also 1914 bis 18, war ohnehin eine Phase, die Frauen sehr, sehr für die Gesellschaft in den Vordergrund gerückt hat. Sie nahmen plötzlich Berufe ein, die vorher von Männern ausgeübt worden sind, ja, Straßenbahnschaffnerinnen und was weiß ich alles, weil die Männer im Krieg waren. Und als der Krieg aus war, wurde das alles wieder umgedreht. Natürlich haben sich nicht alle Frauen damit zufrieden gegeben. Ganz klar, dass das Widerstände hervorgerufen hat, die dann in die 20er Jahre getragen wurden und auch immer weiter artikuliert worden sind.
Also gerade in den 20er Jahren beobachtet man auch im Grazer Ausstellungsgeschehen eine unglaublich lebendige weibliche Künstlerinnenschaft, die scheinbar auf Augenhöhe mit ihren männlichen Kollegen agieren, die im Kunstverein präsent sind, die halbe Ausstellungslisten füllen. Also ich glaube, da war die Emanzipation sehr weit fortgeschritten. Nach 1945, also mit der Machtübernahme von den Nationalsozialisten vor dem Zweiten Weltkrieg, aber auch dann eben 1945, hat man so das Gefühl, es ist ein neuer Nullpunkt erreicht und man fängt wieder von vorne an.
Ja, ich denke, die 30er Jahre waren ja auch nicht ganz einfach für die Frauen. Also wir hatten in Österreich dieses doch diktatorische Regime, ja, man kann sagen Austrofaschismus, der den Frauen die Rollen, die ganz traditionellen Rollen wieder zugewiesen hat, ja. Was nicht ausschließt, dass es Künstlerinnen natürlich gegeben hat, das ist ganz klar. Diese traditionelle Rollenverteilung wurde vom Nationalsozialismus weiter gefördert, obwohl die Frauen da auch im Krieg durchaus männliche Berufe ergreifen mussten. Und nach 1955 gibt es dann halt mehrere Tendenzen. Das eine ist, dass es eine Linie gibt, die vor 1938 anschließt und mit dieser Heimat und traditionellen Kunst weitermachen möchte. Und dann gibt es verschiedene Modernismen oder Modernitätseinflüsse, die begeistert aufgegriffen worden sind. Auch was manche in der Emigration gesehen, gelernt, gehört haben, kam zurück. Und vielleicht hat es auch damit zu tun, dass die Alliierten, zumindest Franzosen und Amerikaner, soweit ich weiß, auch eine Art Bildungsprogramm gestartet haben. Ja? Also eine Art Umerziehungsprogramm, in der die Konfrontation mit moderner Kunst durchaus enthalten war. Also Tendenzen gibt es mehrere. Ich würde sagen, man muss auch vielleicht bedenken, dass es zwischen Zentrum, das war doch Wien oder in den Bundesländern die Landeshauptstädte, und Peripherie, das war die Provinz, immer ein Gefälle gab. Und trotz Globalisierung, ich würde sagen, was Traditionen angeht, wirkt es bis heute weiter in manchen Fällen. Ja. Also die Städte sind immer avancierter in ihrer Auffassung, wie die Gesellschaft zu sein hätte.
Wenn wir einen Blick aus der Gegenwart auf die Vergangenheit werfen oder vielleicht in die Zukunft, je nachdem, wie Sie sich das wünschen, welche Perspektiven tun sich da auf?
Wie ich schon sagte, also es gibt das Gefälle von Zentrum und Peripherie, von Tradition und Progressivität. Es gibt den Wunsch, Diversität nicht nur zu erhalten, zu bekommen, sondern sie auch leben zu können. Ja, da gibt es Tendenzen, die sich in den Transgender- und Queer-Studies abzeichnen. Das muss man fördern. Das muss in einer diversen Gesellschaft, in einer pluralen, einfach möglich sein. Ich denke trotzdem, dass es immer noch Widerstände gibt. Es ist nicht so, dass sozusagen jede Institution damit einverstanden sein kann, schon aufgrund ihrer ideologischen Voraussetzungen. Wir sehen ja auch, was Parteien für Programme haben und was für Vorstellungen sie damit verbinden. Was auf jeden Fall nicht mehr passieren darf, ist, dass uns die Demokratien sozusagen zerbröseln aufgrund von autoritären Tendenzen. Also Demokratisierung muss einfach im Zentrum all unserer gesellschaftlichen Bemühungen stehen. Ob uns die Meinungen der anderen zusagen oder nicht, sie müssen Platz haben. Und ich denke, dafür treten auch die Frauen und die Künstlerinnen dann ein, wenn es notwendig sein wird. Es ist nicht zu allen Zeiten notwendig, ja. Aber es gibt eben Ereignisse, wo man sich auf die Beine stellen muss und da sein muss. Ja. Das heißt, Wachsamkeit wird immer notwendig sein. Ja.
Das ist eigentlich schon ein sehr schönes Schlusswort. Ich würde trotzdem noch gerne eine Frage stellen, weil Sie als Kunsthistorikerin auch hier sind und guten Einblick haben in die Kunstgeschichte. Die Kunstgeschichte ist eine Heldengeschichte, ist eine sehr stark geprägte Erzählung von männlichen Genialitäten, die abgelöst werden voneinander und die Kunsthistoriker auch ganz bewusst strapazieren in den Narrativen zu den Biografien dieser männlichen Heroen. Welchen Einfluss oder welche Veränderungen haben die Geschlechterstudien auf diese zugegebenermaßen von mir jetzt überspitzte Formulierung?
Alles, was für die Identität, für die Identifizierung, für all diese Prozesse, die man entwickelt, um zu wissen, wo will ich hingehören und wo gehöre ich aber wirklich hin, ja, erfordern einfach die Betonung dessen, dass es die Identifizierungsprozesse sind, die jedes Werk entstehen lassen. Ob das jetzt Michelangelo in der Renaissance war oder ob das Linda Banglis war, die 1972 etwas ganz und gar Skandalöses gemacht hat. soll ich das erzählen? Ja. Es gab eine Ausstellung in einer New Yorker Galerie von einem Künstler, Robert Harris, und dazu hat man ein Plakat angefertigt, das zeigt ihn mit Ketten und Leder, also in der Macho-Pose durch und durch, abgedruckt im Artforum. Linda Banglis hat ein paar Monate später ebenfalls eine Anzeige im Artforum aufgegeben, in einer ganz unglaublichen Art und Weise. Sie war nackt, hat sich einen Plastikdildo montiert und hat auf diese Weise gegen den Phallus in der Kunstgeschichte demonstriert. Das war natürlich der Skandal schlechthin, ja, weil da konnte man moralisch entrüstet sein. Aber was all diese Entrüstungen und Skandale ja so sehr schön zutage bringen, ist, dass da halt immer ein Kern drinnen steckt, der wehtut. Ja? Und sie hat einfach via Medium Art Forum reagiert auf diesen Macho, ja? Indem sie sich als Macho dargestellt hat. Das war 1972. Gerade zu Beginn der 70er Jahre wird ja die Frauenbewegung virulent, werden aber auch die theoretischen Zugänge zu Gender, zu Feminismus immer mehr ausgearbeitet. Es gibt dann einen Aufsatz von Laura Mulvey, Visuelle Lust und narratives Kino. Auch das war so ein Schlüsseltext für die Kunstgeschichtsforschung, ja? Weil nämlich die Frage erörtert wurde, warum gehen Frauen so gerne ins Männerkino? Warum schauen sie sich gerade diese Stereotypen an? Immer dieselben Muster und Modelle. Ja? Und das ist eine ziemlich raffinierte Methode auch der Manipulation. Ja? Frauen konnten dadurch das Gefühl haben, im Ansehen all dieser Männlichkeiten souverän zu sein. In Wirklichkeit war sie total manipuliert und konnte vielleicht gar nicht mehr wissen, ob sie überhaupt damit einverstanden sein kann. Ja? Und das sind so Schlüsseltexte, die für die feministische Kunstgeschichtsschreibung von enormer Bedeutung sind. Aber auch so Aktionen, wie Linda Banglis sie gestartet hat. Ja, also Selbstermächtigung.
Vielen Dank für dieses sehr ausführliche Gespräch und die wertvollen Blicke hinein nach 1950, die mit der ausgewählten Künstlerin Vivienne Auviette auch in der Ausstellung verankert sind. Dankeschön.